Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute melde ich mich aus dem Studio auf der Pioneer One direkt vor der VW Autowelt in Wolfsburg. Heute ist Mittwoch, der 22. September.
Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber. Das sehen wir doch jetzt bei den deutschen Automobilherstellern.
Die tun es da ohne Verbot.
Wo ich nicht erst im Wahlkampf, so wie Sie,
ohne Verbot
vorbeigeschaut habe, sondern in den letzten 8 Jahren, in dem ich Wirtschafts- und Klimapolitik mache, ist ganz klar gewesen, die Zukunft im Individualverkehr ist Elektromotor.
Die Grünen wollen im Endspurt dieses Wahlkampfes zurück in die Zukunft. Modern nach vorn mit einer Verbotsstrategie. Na ja, Annalena Baerbock und Co. meinen es gut mit den Wählerinnen und Wählern der Nation und dem ganzen Rest der Welt. So gut, dass sie nicht nur in die richtige Richtung zeigen, Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klima, sie wissen schon, nein, sie zeigen nicht nur, sie nehmen die Menschen gleich bei der Hand und ziehen sie mit fürsorglicher Strenge direkt zum Glück. Damit auch nur ja nichts schief geht. Wie die gestrenge Tante mit dem Kleinkind, komm mit oder du bekommst einen Klaps. Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, macht mobil gegen das Böse schlechthin, den SUV. Also jene Fahrzeuge, die dem Fahrer eine erhöhte Sitzposition verschaffen und dabei rund 25% mehr CO2 rauspusten als die kleineren Brüder und Schwestern. Auf Initiative Palmers hin wird das Anwohnerparken nun richtig teuer. Statt 30 Euro Jahresgebühr zahlen die SUV-Fahrer in Tübingen künftig bis zu 180 Euro, also 6-mal mehr Donnerwetter. Aber dieses Nudging, englisches Wort für Stupsen, dieses Stupsen zum Wohle aller, das kennt man bei den Grünen, das ist nicht die Erfindung der jetzigen Generation.
Ich bin Renate Künast und ich erkläre den Begriff Veggie Day. Veggie Day hat was zu tun mit Genuss und mit Verantwortung. Einmal in der Woche wollen wir, dass die öffentlichen Kantinen vegetarisches Essen anbieten und kein Fleisch. Essen ist nämlich hochpolitisch.
Grünzeug essen fürs Klima, teures SUV-Parken in Tübingen und auch klar Tempo 130 auf der Autobahn. Nicht als Richtgeschwindigkeit, sondern als Gebot. Und wer nicht spurt, der zahlt Strafe. Robert Habeck mit Gordon Ripinski von The Pioneer im Gespräch vor rund einem Jahr.
Wenn wir mal auf die Autobahnen schauen und die Grünen in der nächsten Bundesregierung dabei sind, gibt es dann ein Tempolimit?
Ja.
Wo liegt das dann?
Bei 130 auf den Autobahnen. Also das ist sozusagen wahrscheinlich die erste Maßnahme einer neuen Regierung, wenn die Grünen mit dabei sind. Und es geht ja auch schnell.
Es geht nicht um die Sache. Vegetarisches Essen, wunderbar. Tempo reduzieren, prima Sache. Elektromobilität, eine großartige Idee. Aber der Zwang zum Glück hat sich schon in der Kindererziehung doch nicht bewährt. Es ist zudem keine gute Idee, wenn der Volksvertreter zum Volkserzieher wird. Eigentlich sollten die Parlamentarier doch nach unseren Vorstellungen arbeiten und nicht wir nach ihren leben. Lasst uns doch selber denken, möchte man den Grünen zurufen. Christian Morgenstern hat es so formuliert. Gedanken, sagt er, Gedanken wollen wie Kinder und Hunde, dass man mit ihnen im Freien spazieren geht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wenn die Pioneer One in Wolfsburg anlegt, dann steigt der VW-Vorstandsvorsitzende dazu. Herbert Dies sein Name. Wir fahren 100% elektrisch, da will er ja erst noch hin. Mit ihm habe ich natürlich die Themen CO2, Klimaneutralität und die Elektrifizierung der VW-Flotte besprochen und vor allem auch darüber, ob diese Technologieklarheit, von der er spricht, nicht dem Gebot der Technologieoffenheit widerspricht.
Der Bottleneck wird sein, die Durchleitung, ne, den Strom aus den sonnenreichen Gebieten Europas nach Norden zu bekommen, aus der Küste nach Süden. Das wird die regulatorische Aufgabe. Letztlich können wir den Klimawandel nur stoppen durch eine Verdoppelung, Verdreifachung der Produktion von erneuerbarem Strom und die Bereitstellung an der richtigen Stelle.
Unsere Börsenreporterinnen Sophie Schimanski und Annette Weißbach schauen auf die heutige Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank und auf den unglaublich rasanten Anstieg der Gaspreise und die Gründe dafür schauen Sie auch. Außerdem, wir lernen, auch ein Präsident kommt nicht überall ins Restaurant, wo er möchte, zumal wenn er Bolsonaro heißt. Und die CDU wittert nach aktuellen Umfragen wieder Morgenluft. Die Autostadt in Wolfsburg ist die Heimat des Volkswagen-Konzerns. Und der prominente Besucher, der gestern Abend an Bord kam, der passt perfekt in die Reihe anderer wichtiger deutscher Unternehmenschefs, die bisher uns auf dieser Reise besucht haben. Martin Brudermüller von der BASF, Christian Sewing von der Deutschen Bank und Werner Baumann von Bayer. Und gestern also Herbert Diess, 62 Jahre alt, Österreicher. Seit April 2018 ist er der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG und Aufsichtsratschef seiner diversen Tochterunternehmen von Skoda, Seat, Audi ist er auch. Diess hat Maschinenbau studiert und danach seine Doktorarbeit geschrieben. Er ist also ein Techie, wie man heute sagt, durch und durch. Er ist nahbar, humorvoll und sportlich. Sportlich ist er auch. Zu Beginn der VW-Betriebsferien überrascht er mit einem Video. Darin zu sehen, Diess im Neoprenanzug auf einem Elektro-Surfbrett unterwegs im Hafenbecken vor dem Berg. Der Fahrtwind bläst von vorn.
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich bin hier zwischen Autostadt und Kraftwerk und möchte mich ganz herzlich bedanken für ein sensationelles erstes Halbjahr. Es war sehr schwierig, aber wir haben wahnsinnig viel erreicht. Vielen Dank für Ihren Einsatz. Ich hoffe, Sie erholen sich ein bisschen. Ich mache Sport und habe mir gedacht, so am ersten Tag übe ich schon mal hier so ein bisschen.
Die wohl größte Herausforderung für den VW-Chef, der Sprung in die Welt ohne Verbrennungsmotor. Und dieser Sprung darf eben kein Sprung von der Klippe sein. Kritiker wie Wolfgang Reitzle, Ex-BMW-Vorstand, danach Ford-Manager und heute Aufsichtsratschef von Linde und von Continental, hat sich als Parteiloser auf dem FDP-Parteitag am Wochenende zu Wort gemeldet.
In der Autoindustrie bleibt kein Stein auf dem anderen. Hunderttausende alte Arbeitsplätze sind gefährdet. Für viele tausend neue Jobs fehlen die qualifizierten Leute.
Es gibt also Stoff für Debatte. Das gesamte Gespräch mit Herbert Diess, das hören Sie am kommenden Samstag. Voller Länge. Aber jetzt schon das Wichtigste in Auszügen. Ich wünsche Ihnen Erkenntnisgewinn. Das Argument von Wolfgang Reitzle und anderen, auch im Übrigen vom Präsidenten des VDMA, der Maschinenbauer in Deutschland, der sagt, wir brauchen nicht die Technologieklarheit à la VW, wir brauchen Technologieoffenheit.
Ich muss für unser Unternehmen, müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen. Wir haben uns ganz klar für Elektromobilität entschieden, weil es effizienter ist. Wir können gerne auch noch ein bisschen auf die Hintergründe eingehen, warum wir nicht davon überzeugt sind, dass die Brennstoffzelle auch langfristig irgendeine Bedeutung erlangen wird. Nicht mal im LKW-Bereich, aber das ist eine Unternehmensentscheidung.
Ist das eine riskante Wette?
Wir haben die, nein, überhaupt nicht. Ist einfach die Faktenlage. Mittlerweile haben sich ja auch alle Hersteller darauf eingestellt. Es gibt ja
bei Toyota widerspricht man. Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs auch dort nochmal mit Menschen, die Verantwortung tragen, gesprochen. Die
sagen, aber auch nur noch formal. Ne? Ich meine, Toyota hat angekündigt, im Jahr 25 eine Million Elektrofahrzeuge zu bauen und 20.000 Brennstoffzellenfahrzeuge. Mehr muss man nicht sagen.
Glauben Sie tatsächlich, dass diese Entwicklung schon gelaufen ist in dieser frühen Morgenstunde, wo die Brennstoffzelle auch für die Regierung ein Forschungsgegenstand allererster Güte ist?
Ja, das ist eben, da ist viel persönliche Erfahrung drin, aber sicherlich auch viel Physik. Die Brennstoffzelle ist vor 20 Jahren entwickelt worden fürs Auto, vor 30 Jahren. Es ist ausentwickelt, es gibt große Patentportfolios und die Autos fahren auch. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht die Brennstoffzelle, das Problem ist der Wasserstoff. Mhm. Der Wasserstoff, Wasserstoff im Auto einzusetzen, macht nur Sinn, wenn es grüner Wasserstoff ist. Eben erzeugt aus Wind oder Sonne.
Wie der Strom, den Sie einsetzen.
Wie der Strom, den wir
einsetzen. Wenn der Strom aus der Lausitz
der
kommt,
Nachteil der
dann ist die ID3 eine echte Dreckschleuder.
Der Nachteil der Brennstoffzelle ist, dass man diesen Strom umwandeln muss in Wasserstoff. Gehen 30, 40, heute noch zum Teil 50% verloren. Da muss man den transportieren. Wasserstoff ist ein sehr leichtes Gas, müssen Sie hochverdichten, 400 Bar über weite Strecken transportieren, verlieren Sie nochmal 10%. Da müssen Sie nochmal höher verdichten auf 800 Bar, um ihn im Auto einzusetzen. Das ist schon sehr viel Druck. Sie brauchen riesen Tanks. Bis der Strom im Auto ist und Bewegung umsetzt, brauchen Sie dreimal so viel Strom wie im Elektroauto.
Wir müssen unbedingt das Gespräch natürlich in 5 Jahren, wenn der technologische Fortschritt sich entwickelt hat, nochmal sprechen. Aber bei der Elektrifizierung des Autos hängt ja alles, wir haben es kurz angerissen, aber es ist keine Nebenbedingung, hängt eigentlich alles vom Strom ab.
Ja, natürlich.
Es hängt ja nicht von Ihren Autoingenieuren ab. Natürlich. Woher kommt der Strom?
Ist nicht nur beim Auto so, sondern die ganze Energiewende, die wir vor uns haben, hängt vom Strom ab.
Und wo kommt der Strom her?
Wir müssen dramatisch ausbauen, die Erzeugung von erneuerbarem Strom. Offshore-Parks und Windparks.
Nichts davon, Herr Dies, ist geplant. Nicht in der Größenordnung.
Nein, das stimmt nicht. Wir arbeiten ja auch eng mit Energieerzeugern. Es sind große Investitionen in Offshore-Parks geplant. Der Bottleneck wird sein, die Durchleitung. Den Strom aus den sonnenreichen Gebieten Europas nach Norden zu bekommen, aus der Küste nach Süden, das wird die regulatorische Aufgabe. Letztlich können wir den Klimawandel nur stoppen durch eine Verdoppelung, Verdreifachung der Produktion von erneuerbarem Strom und die Bereitstellung an der richtigen Stelle.
Und
das Auto kann dabei helfen. Ja, wir haben natürlich in Deutschland wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, den deutschen Bedarf zu decken. Aber in Europa haben wir schon.
Ne? Und die Abschaltung der Kernkraftwerke macht ja, auch das hat Reitzel auf dem Parteitag gesagt, macht ja erstmal die Betankung des ID.3 schmutziger.
Da stimme ich ihm zu. Ne? Also wir hätten nicht die Kernkraftwerke zuerst abschalten sollen, sondern die Kohlekraftwerke.
Die jetzige Ausbauplanung trotzdem, und dazu gehören natürlich logischerweise nicht nur die Windparks, sondern schon auch die Leitung, mit denen das zum Kunden kommen soll. Denn sonst ist das wie die Muskelkraft eines Arbeiters, die nicht zum Einsatz kommt. Ja. Die ist keine wertschöpfende Muskelkraft.
Ja.
Also Herr Brudermüller von BASF geht auch davon aus, wir brauchen das 3- bis 4-fache an Strom.
Ja.
Und er sagt, die Ausbauplanung für dieses Land ist nicht vorhanden, weil es den politischen Willen, auch die unbequeme Entscheidung dafür gar nicht gibt.
Ja, aber da müssen wir dran arbeiten. Ich glaube schon, dass der Klimawandel, er ist ja mittlerweile Bestandteil wirklich aller Parteiprogramme. Ich glaube auch schon, dass die breite Öffentlichkeit wirklich auch will, dass wir was gegen den Klimawandel tun. Und ich bin überzeugt, wir können diese 1,5 Grad Erwärmung schaffen, wenn wir wollen. Das ist nicht so schwer.
Aber es
erfordert politischen Willen.
Wer ist wir? Die Österreicher und die Deutschen.
Die Weltbevölkerung.
Denn wir beide oder die Österreicher und die Deutschen können es nicht schaffen.
Die Österreicher und die Deutschen können es auch schaffen.
Aber nicht die Welt zu retten, oder? War das die Ansage?
Ich glaube schon, dass wir mit unserer Vorbildrolle, wie es geht, mit der Technologie, die wir haben, auch weltweit einen immens großen Beitrag leisten können.
Wir brauchen ja neben dem Staat, über den haben wir gesprochen, und Ihre Kollegen der anderen Autofirmen, da schweigen wir aus Höflichkeit, brauchen wir ja auch den Kunden, der das kauft, der das nachfragt. Sie haben ganz ordentliche Verkaufszahlen und werden trotzdem gemessen an der Größe des Problems und gemessen an der ehrgeizigen Strategie, werden Sie von den 10, 11 Millionen Fahrzeugen, werden es keine... Wie viel sind es am Ende des Jahres?
Eine Million.
Das sind dann aber sind 8% ungefähr.
Ja.
8%, immerhin von 4 auf 8 sind Sie dann gegangen.
Ja, verdoppelt.
Aber immerhin, alle reden über das Klima, 8% ist jetzt noch nicht der Hammer.
Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen eine Industrie verändern, die natürlich investiert ist.
Wir sind beim Kunden. Der Kunde könnte ja...
Ja, aber da muss man sagen, sehr viel mehr Kundennachfrage könnten wir gar nicht verkraften. Wir verkaufen jetzt in Deutschland 20% Elektrofahrzeuge. Wir haben Wartezeiten von einem halben Jahr. Wir haben einige Fahrzeuge, die im nächsten Jahr schon ausverkauft sind. Also die Kundennachfrage bei den richtigen steuerlichen Rahmenbedingungen, die ist schon da. Wir haben großes Wachstum in USA zum Beispiel. Unser meistverkauftes Auto in USA ist ein ID.4, ein Elektrofahrzeug. Wir haben ein schwierigeres Umfeld in China für den Konzern. Aber das sind viele Autos.
Sie haben einen Marktanteil in den USA, ist unter der 5%-Hürde der FDP.
Wenn wir in 10 Jahren oder 20, 30 60% schaffen wollen, das ist unser Commitment, das brauchen wir, um 30% CO2 zu reduzieren, 60% im Absatz, dann sind wir voll im Plan.
Der Kunde macht mit, glauben Sie. Es ist nicht nur die politische Vorgabe, sondern sondern auch der Kunde. Am Ende wollen wir ja von 8, wollen Sie ja irgendwo, Sie haben ja sehr ehrgeizige Ziele, wann in Deutschland im Heimatmarkt sozusagen voll elektrifiziert ist. Wann ist das der Fall? Wann
denken Sie? Ja, wir haben vor im Jahr 2030 80%. Aber es ist lang hin. Ne? Also das ist deswegen...
Nicht so lange, wie Sie jetzt denken.
Nein, aber sehr viel schneller könnten wir gar nicht, weil wir müssen eine komplett neue Wertschöpfungskette für Batterien aufbauen. Wir brauchen bis 2030 allein für Volkswagen 6 große Gigabatteriefabriken.
Die Sie jetzt
verteilt
bauen.
Über Europa. Wir bauen jedes Jahr eine in den nächsten Jahren.
Wie groß ist die Gewinnmarge eines solchen Elektroautos, Kleinwagen?
Ja, die ist heute nicht mehr so unterschiedlich zu den Verbrennern.
Also zweistellig.
Das kommt darauf an. Eine Bruttomarge wird sicherlich zweistellig sein, aber dann, wenn Sie die Einmalaufwände anrechnen, dann sind sie sicherlich einstellig, so wie heute im Verbrennerbereich auch.
Sie sind derzeit ja die größte Autofirma der Welt, nach Umsatz, richtig?
Nach Umsatz dürften wir die größte
Knapp Autofirma vor Toyota.
Sein. Könnte sein, ja.
Toyota weiß ich, das hat was mit japanischem Arbeitsrecht zu tun und vielleicht auch mit Spezifika hier in Wolfsburg, aber ist profitabler als Volkswagen?
Ein Tick, ja.
11 Milliarden versus 17, das sind schon, wir wollen nicht in Prozent rechnen, aber es sind schon 40-50%. Aber der Börsenkurs, der Börsenkurs und die Börsenkapitalisierung ist fast 100% über Ihrer. Erklären Sie uns das, woran liegt das, obwohl Sie größer sind, Sie sind profitabel, Sie haben diese Strategie. Warum ist der Börsenkurs und die Börsenkapitalisierung von Toyota 100% mehr als VW?
Toyota hat es geschafft, über Jahrzehnte lang sehr konstant Erträge zu schaffen, auch über Krisen hinweg, auch übrigens jetzt über die Halbleiterkrise hinweg. Und da ist schon sehr viel Substanz, hat sehr viel weniger Komplexität wie wir. Wir machen unseren Umsatz dann mit verschiedenen, mit 12 Marken, mit LKWs, mit PKWs. Und das honoriert der Markt. Aber wir haben jetzt im letzten Halbjahr auch ganz gut aufgeholt in unserer Bewertung.
Naja, aber vom All-Time-High sind Sie ein bisschen entfernt. Toyota schwebt ganz, ganz oben.
Nee, wir sind über dem All-Time. Also wir sind jetzt vor Prinzip Diesel mit etwa 125 Milliarden heute. Ja, also da ist uns schon was gelungen. Und ich gehe schon davon aus, dass wir die deutlich bessere Strategie haben.
Ja, wird die Strategie vielleicht von den Investoren anders bewertet, nicht verstanden?
Nee, gar
eine solche
nicht.
Differenz ist ja nicht eine Marginalie.
Nee,
ist ja
aber die Differenz ist historisch. Ne? Also Toyota war immer schon über die letzten zwei Jahrzehnte deutlich höher bewertet.
Und die Differenz zu Tesla?
Die ist mit Sicherheit erklärungsbedürftig. Ne? Tesla wird eben zugestanden, in der neuen Welt der autonom fahrenden Autos schon den großen Vorsprung zu haben.
Haben Sie den denn, Ihrer Einschätzung nach?
Den hat Toyota, ja.
Tesla technologisch.
Ja.
Andererseits hat man Zweifel als Beobachter, dass, weil wir reden ja schon über die Verbindung von Hardware und Software und Ihr Geschäft ist ja schon immer noch auch, da ist was zum Anfassen, da ist echter Stahl, echte Halbleiter drin, dass Sie schaffen, die Produktion so hochfahren zu können, dass Sie diese Erwartungen jemals erfüllen werden.
Ja, da dürfen wir Sie nicht unterschätzen. Auch hier, na, es sind ja einige Wolfsburger hier, bitte nicht unterschätzen, das Wachstum von Tesla ist außerordentlich in unser größter Wettbewerber in China ist nicht ein Chinese, sondern Tesla. Und die Wachstumsraten sind schon erstaunlich.
Wie schaffen die das, dieses Wachstum zu managen? Bei so einem Freak an der Spitze?
Ja, das ist eine sehr fokussierte Firma, die auch mit einem weißen...
Oder der kifft sie
mit
nicht.
...mit einem weißen Blatt...
vielleicht ist das
vielleicht,
Problem.
Ne? Vielleicht.
Kann das sein?
Vielleicht. Die,
haben Sie schon mal
gekifft, man muss... Das kann ich hier nicht sagen. Ja.
Also mir hat er einen Obstler mitgebracht, kein Joint. Das können Sie nicht sagen, können Sie alles sagen.
Ja?
In Ihrer Jugend?
Da kann ich mich nicht mehr erinnern.
So toll war es, ja? So toll. Also was hat dieser Elon Musk, Sie haben ihn ja aus der Nähe kennengelernt und beobachten ihn, wie schafft er das zu managen, ein Mensch, der noch dazu auf zwei Herdplatten gleichzeitig kocht?
Absolut. Und nicht nur auf zwei, sondern wahrscheinlich auf drei und mehr. Ja, er ist sehr beim Autogeschäft eben sehr fokussiert. Es ist immer leichter, mit einem weißen Blatt Papier anzufangen. Ist mittlerweile durch die Bewertung natürlich auch, hat er finanziell sehr große Handlungsspielräume, ne? Kann im Prinzip investieren, was er will. Und er denkt sehr weit voraus, denkt sehr klar. Und von daher ist er schon unser Wettbewerber, den wir am ernstesten nehmen müssen.
Ihr Vorbild, ne?
Nicht
auch?
Nicht Toyota.
Ein bisschen Ihr Vorbild?
Nee, kann er ja nicht sein. Ne? Wir haben ganz andere Aufgaben. Wir haben hier einen Konzern mit einer großen Tradition, mit wertvollen Marken, den wir durch die Transformation in die Zukunft bringen wollen. er ist ein Start-up. Ne?
Aber er hat, ist mein Eindruck, ihr Mindset auch ein bisschen verändert, ihr Ambitionsniveau.
Nicht er, nicht er persönlich, sondern die Qualität seiner Konzepte.
Früher hat man ja nach zu BMW geguckt aus Wolfsburg und zu den deutschen Wettbewerbern. Da habe ich das Gefühl, da gucken Sie nicht hin.
Nee, da gucke ich nicht hin, weil der wahre Maßstab ist wirklich Tesla. Die Geschwindigkeit, ja, wir haben ja zum Teil die gleichen Lieferanten. Mhm. Tesla schafft es mit den gleichen Lieferanten in der halben Zeit Produktentwicklung zu machen. Tesla ist viel aggressiver. Er kann natürlich an der einen oder anderen Stelle viel mehr Risiko gehen als wir. Da merkt man ja auch an den Verfahren, die ihn da begleiten. Das können wir nicht. Aber er zieht die ganze Industrie mit seinen Konzepten. Also nicht nur die Elektrifizierung, auch die Elektrofahrzeuge sind eben in einigen Dimensionen gut. Reichweite, Ladegeschwindigkeit. Wir haben ein paar, die sind besser. Ne? Die, unsere Porsches laden schneller, sind auch sportlicher.
Sehen auch
aber in Summe
aus.
Sehen vielleicht den einen oder anderen auch besser aus. Aber in Summe macht er das schon sehr gut. Und vor allem, was man nicht unterschätzen darf, er ist eben in der Lage mittlerweile auch, ne, wer macht alle 2 Wochen Software-Update in seinen Autos? Wir machen jetzt in der Marke VW alle 12 Wochen. Ne? Wir hinken da schon noch hinterher. Und haben dann auch in der nächsten Generation der Elektronik-Architektur schon noch Nachholbedarf. Ne?
Er ist ja Eigentümer, immer noch, tonangebender Eigentümer. Sie sind Manager. Wenn Sie auch Eigentümer wären von Volkswagen, was würden Sie anders machen?
Ja, ich meine, ich glaube, das ist gar nicht die Frage Eigentümer oder Manager, sondern die Frage ist eben, hat man ein Mehrmarkenunternehmen mit einer großen Tradition, dann muss man anders vorgehen. Wir müssen anders vorgehen als Tesla. Unser Ziel ist es, alle Marken in die Zukunft zu bringen.
Natürlich war unser Gespräch an dieser Stelle noch lange nicht zu Ende. Wir haben insgesamt fast eine Stunde gesprochen und hatten auch wirklich pfiffige und fundierte Fragen der anwesenden Pioneers, die Herbert Diess dann leidenschaftlich beantwortet hat. Kurz und gut, ich will ja nur sagen, es lohnt sich, am Samstagmorgen das gesamte Gespräch mit dem Mann zu hören, der die weltgrößte Autofirma leitet und, ich würde sagen, das radikalste Umbaukonzept von allen Traditionskonzernen verfolgt. Freuen Sie sich darauf.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man heute freudig auf die Entwicklung des Immobilienmarktes und gebannt schaut man auf die Entscheidung der amerikanischen Notenbank, der Federal Reserve. Mehr weiß meine Kollegin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Sophie, es gibt ja gute Nachrichten für den amerikanischen Immobilienmarkt. Der Hausbau stieg um fast 4%. Könnten denn diese frischen Immobilienmarktzahlen Einfluss auf die heutige Entscheidung der Notenbank nehmen?
Ja, also davon ist auszugehen. Ne? Die Baubeginne im August stiegen mehr als erwartet eben auf eine Jahresrate von fast 1,62 Millionen Einheiten, verglichen mit einem Rückgang von 6,2% im Monat Juli. Und die Baugenehmigungen stiegen im August auch um 6% auf knapp 1,73 Millionen Einheiten. Da hatten Ökonomen einen Rückgang erwartet. Und insgesamt heißt das natürlich für die Notenbank eventuell in diesem Bereich ist eine Stärke gerade zu beobachten. Die Wirtschaft entwickelt sich gut in diesem Bereich und das hat natürlich einen Einfluss auf die geldpolitische Entscheidung der Notenbank. Also wie wird es weitergehen mit den Anleihenkäufen? Zinserhöhungen sind ja erstmal noch nicht im Bild, aber wir werden heute eben eventuell hören, dass sie die Anleihenkäufe zumindest zurückfahren werden. Aber natürlich haben diese Zahlen einen Einfluss darauf, was die Notenbank gerade von der Wirtschaft denkt.
Danke, Sophie. Und damit gehen wir direkt nach Frankfurt am Main. Einen schönen guten Morgen, Annette Weißbach.
Guten Morgen, Gabor.
Europa und Deutschland schauen mit Schrecken auf den Gasmarkt. Asiatische Käufer überbieten Europa bei den Spot-Lieferungen von US-Erdgas, schreibt die Financial Times. Also beim direkten Handel gehen wir leer aus. Und auch aus Russland kommt weniger als erhofft, denn die Nord Stream 2-Pipeline ist fertig, aber die Russen verknappen die Lieferungen. Was bedeutet das, Annette, für die Börse und für die Verbraucher?
Das bedeutet natürlich nichts Gutes. Für die Verbraucher bedeutet das, dass es ein teurer Herbst und Winter werden wird. Die Heizkosten werden substanziell steigen. Und für die Unternehmen bedeutet das auch, dass die Energiekosten deutlich steigen werden. Momentan sind sehr viele noch durch sogenannte Terminkontrakte abgesichert. Das heißt, die hohen Energiekosten, die laufen nicht direkt in die G&V rein. Aber Irgendwann wird das der Fall sein, denn Besserung ist laut Experten nicht in Sicht. Das heißt, die fundamentalen Preistreiber, die den Gaspreis so hochgetrieben haben, die werden sich wohl erstmal nicht abschwächen. Es ist einfach zu wenig Gas da für die hohe Nachfrage. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass Russland weniger Gas als normal nach Europa liefert. Die Internationale Energieagentur fordert Russland nun auch schon ganz deutlich auf, mehr Erdgas nach Europa zu liefern. Das könnten die Russen tun, um die Gasverfügbarkeit für Europa zu erhöhen und sicherzustellen, dass auch die Speicher wieder ausreichend gefüllt sind. So, das sagt die Internationale Energieagentur auf ihrer Website. Ob die Russen das allerdings tun, das weiß natürlich niemand, oder ob es doch vielleicht politische Beweggründe gibt, warum die Russen momentan ihre Gaslieferung nicht erhöhen.
Wir müssen uns also warm anziehen im wahrsten Sinne des Wortes. Danke an Nette und dir einen schönen Tag.
Vielen Dank, Gabor. Ja, dir auch einen schönen Tag.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die CDU vielleicht doch noch eine Chance auf das Bundeskanzleramt hat. Nach dem Triell am Sonntag konnte die CDU, man mag es kaum glauben, einen Prozentpunkt zulegen, CDU und CSU gemeinsam. Das erscheint jetzt erstmal nicht wie ein Riesensprung, aber es zeigt eben auch, es ist noch nichts entschieden, da bewegt sich was. Die Union könnte am Wahltag doch noch ein Ass aus dem Ärmel ziehen. Denn mehr als 25% der Wahlberechtigten, Allensbach sagt sogar 40% der Wahlberechtigten, sind noch immer unentschlossen. Und unter diesen Unentschlossenen befindet sich eine CDU-Reserve, sagt Forsa-Chef Manfred Güllner. Also viele ehemalige Unionswähler. Diese könnten am Sonntag nicht wegen, sondern trotz Armin Laschet ihr Kreuz bei der Union setzen. Manfred Güllner spricht von der Laschet-Hürde, die die Männer und Frauen der CDU-Reserve erst noch überspringen müssten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der brasilianische Präsident Bolsonaro so ein verbohrter Impfskeptiker ist. Dafür steht er nicht nur in seiner Heimat stark in der Kritik, angesichts von fast 600.000 Corona-Toten, sondern er wurde jetzt auch im Ausland mit den Nachteilen konfrontiert, die eine fehlende Impfung heutzutage eben mit sich bringt. Bolsonaro war nach New York zur Vereinten Nationen-Generaldebatte gereist und dort darf man eben nur ins Restaurant, wenn man mindestens eine Impfung nachzuweisen hat. Für Ungeimpfte gilt in New York, wir müssen leider draußen bleiben, auch wenn man brasilianischer Präsident ist. Naja, dann muss das Mittagessen eben nicht im Steakhouse stattfinden, sondern als Pizza vom Blech auf dem Bordstein. Das Foto davon ging jetzt bei Twitter viral. Bolsonaro guckt darauf nicht wirklich glücklich. Ob's an dem Bordstein oder an der Pizza lag, wissen wir nicht. Es scheint nur so, dass die Pizza Bolsonaro doppelt belegt war, mit Trotz und mit Ignoranz. Ein bisschen mehr Zuckerhut als Wut, ein bisschen mehr Copacabana statt Populismus, ein wenig mehr Girl from Ipanema statt Bolsonaro. Das wünschen wir den Brasilianern heute Morgen.
Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Und ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Smile.